Ja, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Einladung. Letztes Mal zum Seminar, heute hier, dann in 2 Wochen bin ich schon wieder da. Meine Frau hat mich beglückwünscht letztes Jahr. Ich komme hier aus einer Pfingstgemeinde, Entschuldigung. Und dann sagte sie, weil ich letztes Jahr war ich in 3 verschiedenen FEG-Gemeinden eingeladen, 3 verschiedenen Städten, und sagt sie, Schatz, aus dir wird doch noch etwas. Das ist großartig. Und wir haben ja das Thema heute, Gott verstehbar machen. Wir haben auch unseren Büchertisch mit. Hamed wird mir gleich helfen beim Verkauf. Und wir haben ja unseren YouTube-Kanal mit 80 verschiedenen Videos in Farsi, in Arabi, in Deutsch, haben wir in ein Buch gefasst. Und das ist uns so total wichtig, dass wir die schwierigen Fragen von Muslimen, und wer schon mal mit Muslimen gesprochen hat, der weiß, wie man sich danach fühlt. Ne? Dann kann man sein Gehirn auf dem, wie ein Spiegelei braten, oder dann sind 3 Knoten drin. Wir haben das in ein Buch gefasst. Das ist mittlerweile unsere 4. Auflage. Und mit den verschiedensten Fragen von Ahmed Didat, Dr. Zakir Naik und Pierre Vogel. Und ist jetzt auch ein allerneuestes Kapitel drin. Die Trinität erklärt für Muslime, weil Muslime ja immer sagen, Mario, ihr Christen könnt keine Mathematik. Ne? Ihr sagt, Vater plus Sohn plus Heiliger Geist, ein Gott. Dabei weiß jedes Kind, 1 + 1 + 1 = 3. Ne? Und dann sage ich immer, ja, weißt du, Ali oder Mohammed oder Abdul Rahman, ne, du bist einer, und doch ist das Geheimnis, du bist 3. Du hast 3 Dimensionen, du hast einen Leib, du hast eine Seele und einen Geist. Ne? Und wenn das so, wenn dann das Argument kommt, wieso hat Jesus gebetet im Paradies, dann sage ich immer, guck mal, Ali, wenn du eine Ausbildungsstelle bekommst als Bäcker, dann musst du morgens deinen Wecker um 3 Uhr morgens stellen. Ne? Und wenn der klingelt, dann fängt dein Körper an zu sprechen mit deiner Seele. Ne? Lass mich noch 1/4 Stunde liegen bleiben. Ne? Und die Seele, die Antwort, oder der Wille, der Wille der Seele antwortet dann, steh auf. Denn wenn du nicht aufstehst, du fauler Leib, dann wirst du diese Arbeitsstelle verlieren oder diese Lehrstelle. Und das nennt man innertrinitarischen Dialog. Ne? Und so haben wir auch Karl Barth, wir haben einen Gott, aber wir haben Gott Vater unsichtbar, Gott Sohn sichtbar geworden und Gott Heiliger Geist wirksam in dieser Schöpfung. Und da wir Flüchtlingschance haben, viele Christen sprechen ja von einer Flüchtlingskrise, ich spreche immer von Chance, weil Gott jede Krise in eine Chance verwandelt, haben wir jetzt verschiedene Übersetzungen. Wir haben unser Buch in Arabi, in Farsi, in Englisch, in Ba'adini, das wisst ihr sicher in Gummersbach, was Ba'adini ist, das ist Kurdisch in Syrien, und Kurmanji. Und eine Professorin in Pakistan hat jetzt unsere englische Übersetzung in die Hand bekommen, hat mich dann angerufen oder angemailt und hat gesagt, ich bin Professorin in Pakistan und wir sind ein muslimisches Land und Ihr Buch wird gebraucht hier in Pakistan. Darf ich das kostenlos für Sie übersetzen in Urdu? Musste ich also ganz lange überlegen und beten. Ne? Und dann sage ich, kein Problem. Und jetzt wird unser Buch auch sogar in Urdu übersetzt. Und wir sind ja auch unterwegs mit Teenagern. Und Sie wissen ja sicher, wenn Teenager Bücher berühren, bekommen sie Pickel oder Ausschlag. Deswegen haben wir eine DVD. Und in Arabi, in Farsi, in Deutsch. Und das kann man auch alle diese Bücher sehr schön verschenken, auch an Muslime, weil wir kein negatives Wort, kein verachtendes Wort gegen Mohammed, Islam oder Koran haben. Und wer sich mal interessiert, wie man dann das machen kann, Muslim kulturkontextuell Jesus bringen, da haben wir dann hier noch eine kleine Lehr-DVD. Alles zum Preis von 1,95. Und Hamed weiß, wenn falls Muslime heute hier sind, Ellen Besselen, herzlich willkommen, ist kostenlos. Für Christen 1,95, ne, aber lohnt sich nicht zu konvertieren. So. Gut, ich soll heute und darf heute einen Gedanken mit uns teilen, Gott verstehbar machen. Ich möchte gern aus Gottes Wort lesen, aus der wunderschönen Doxologie aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 5. Da schreibt Paulus: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, oder wörtlich übersetzt, er zog sich aus, er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Eine der schönsten Lobgesänge auf Jesus Christus und auf die Art und die Qualität, wie Jesus die Menschen liebt. Es ist so viel Leidenschaft darin, was Jesus auf sich genommen hat, um die Menschen zu berühren, um die Menschen die Liebe Gottes nahezubringen, um ihnen verstehbar zu machen, sichtbar zu machen, wie Gott, mit welcher Intensität er Menschen liebt. Vielleicht gab es mal einen Dialog, das steht jedenfalls nicht in der Bibel, aber ich bin ja hier gecoacht von einem FEG-Pastor, der wird mir sicher ein Feedback gleich noch geben. Aber vielleicht gab es mal einen Dialog zwischen Gott Vater und seinem Sohn und wo der Gott Vater dann gesagt hat: Weißt du, mein Sohn, ich habe mal eine Welt geschaffen, so ganz, ganz am Rand des Universums, eine ganz unbedeutende Galaxie genannt Lichtstraße. Und ganz am Rande dieser unbedeutenden Lichtstraße und ein ganz unbedeutendes Sonnensystem mit einem ganz unbedeutenden Planeten genannt Erde, mit ganz kleinen, unbedeutenden Lebewesen genannt Menschen. Sie hassen mich, sie lehnen mich ab. Wärst du bereit, die Herrlichkeit zu verlassen, dass die Identität, Gott zu sein, hinter dich zu lassen und ein kleiner Mensch zu werden, schwach, begrenzt und sogar dein Leben für sie hinzugeben? Wow, was für eine Reise. Wir alle kennen Missionare, wir unterstützen Missionare, ich bin sicher, Sie auch. Und Missionare müssen immer eine Reise machen, nicht nur geografisch, sondern vor allen Dingen auch hier intellektuell, von der Kultur her. Wir müssen die Speise kennenlernen, die Sprache kennenlernen, die Kultur kennenlernen. Und ich glaube, der Missionar, der die längste Reise kulturell hatte, das war Jesus Christus. Hier steht es drin. Er ließ seine Herrlichkeit hinter sich, um dem Menschen gleich zu werden, um ihn die Liebe Gottes zu bringen. Und es ist ihm gelungen. Denn überall, wo Jesus hinkam, da war große Freude. Er kam nicht, um die Menschen zu bestrafen. Er kam nicht, um den Menschen zu sagen, wie schlecht sie sind. Er kam, um die Kranken zu heilen. Er kam, die Toten aufzuerwecken. Kolosser 1, Vers 15 heißt es, er war der Ausdruck des Wesens Gottes. Wenn er lehrte, dann lehrte er nicht so wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sondern er lehrte mit Vollmacht und Kraft. Und die Menschen, sogar die Kinder, hörten ihm gerne zu. Und wenn Jesus kam, dann wurde sichtbar, wer Gott war, und dann war immer große Freude. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht von meinem Freund Mostaba. Vielleicht haben wir davor noch ein anderes. Ja, genau das. Mostaba kommt aus Persien, wie mein Freund Hamed. Und Mostaba ist auch einer der schiitischen Heiligen. Ne? Also ich arbeite ja immer noch zusammen mit Maria und Josef. Ne? Aber die Namen meiner Mitarbeiter verwandeln sich. Ne? Meine Mitarbeiter heißen Mohammed, ne? Mostaba, Hamed, Abdulrahman. Ne? Und da gibt es ja auch eine Stelle in Römer Kapitel 16, und da grüßt ja Paulus seine Mitarbeiter. Ne? Und die heißen Phlegon, Asinkritus, Hermas, Olympas. Kein einziger jüdischer Name. Er arbeitet nur mit Ausländern zusammen. Ne? Und ich glaube, dass seine Freunde in Jerusalem, das waren ja alles Juden, die haben ihn sicher mal so in die Rippen gestoßen und gesagt, hey Paulus, was ist dein Problem? Du arbeitest immer nur noch mit diesen Ausländern. Aber Paulus hat gesagt, ich habe eine andere Mission als ihr in Jerusalem. Meine Aufgabe ist nicht, die Juden zu erreichen. Meine Aufgabe ist, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Aber dazu musste ich eine lange Reise hinter mich bringen, eine kulturelle Reise in meinem Kopf. Denn ich musste nicht nur den Juden ein Jude sein, den Griechen auch ein Grieche. Und deswegen arbeitet er mit Ex-Polytheisten, Ex-Heiden, um in ihre Kultur einzutauchen. Das ist unsere Mission. Das ist unsere Mission, so wie Jesus sie gemacht hat, unsere Welt zu verlassen und in eine ganz neue Kultur zu kommen. Und wir haben Moshtaba getauft im März 2015. Er war früher Muslim und er liebt Jesus bis heute. Hat heute einen Hauskreis gegründet in seinem Dorf. Aber damals hörte er dann seinen Pastor, also ich, wir einmal im Jahr gehen wir in den Wilden Osten nach Brandenburg bei Berlin. Und da haben wir dann 40 oder insgesamt 120, wir waren in verschiedenen Städten mitgenommen. Und er sagt Moshtaba zu mir, Pastor Mario, ich möchte so gern mit in den Wilden Osten. Kein Problem. Es sind viele über 90% Atheisten. Da hat sich schon so gefreut. Aber als er dann mit uns auf der Straße war, war sein Problem, er konnte noch nicht so gut Deutsch. Und er konnte nicht ausdrücken, was in seinem Herzen war. Und dann hat er halt Kisten geschleppt und hat sich in Treue bewährt. Und am dritten Tag haben wir dann, um die Gangster-Jugendlichen in Brandenburg noch besser zu erreichen, haben wir Beaching gemacht. Das wissen Sie, ne? Was in Gummersbach, was Beaching ist. Beaching ist einfach am Strand Volleyball spielen und grillen. Und dann kamen dann die Gangster-Jugendlichen und drei Tage später kamen die Flüchtlinge. Da kamen dann die Afghanen und die Pakistanis und die konnten nicht so gut Deutsch, konnten nicht so gut Englisch. Wir konnten nicht mit ihnen connecten, aber sie konnten Farsi. Und das war die Stunde von Moshtaba. Und dann hat Moshtaba mit ihnen connected und dann wurde so eine Art geistlicher Vater für sie. Dann hat er irgendwelche Farsi-Tänze mitgemacht mit Sprung über das Lagerfeuer und da konnten wir alle nicht mehr mit. Und am vorletzten Tag sagte dann der Pastor in Brandenburg, wir machen einen Alpha-Kurs, drei Tage vor eurer Abreise. Und wir laden alle ein, die sich auf der Straße für Jesus entschieden haben. Und dann kamen 17 Leute, 17 Brandenburger, 7 Deutsche und 10 Flüchtlinge. Da war der Pastor erstmal traurig. Und dann sagte er, okay, ich nehme die 7 Deutsche. Und zum Moshtaba, der war gerade 5 Monate Christ, dann machst du den Alpha-Kurs in Farsi. Und dann seht ihr ihn hier mit einem weißen Hemd, Krawatte und schwarzer Hose. Ich dachte, wo hört er das wieder her? Weil ich habe immer nur einen Rucksack dabei. Und dann seht ihr hier die ganzen Flüchtlinge bei seinem Seminar. Und das hat er so gut gemacht, dass der Pastor ihm 10 Reisen, Zugreisen bezahlt hat, von Bonn nach Brandenburg. Und im Dezember, also das ist im Juli, und im Dezember hat Moshtaba dann mit dem Pastor 2 Muslime in den Tod und in die Auferstehung Jesu getauft. Gott möchte mit uns verstehbar kommunizieren. Und er schickt Menschen, damit wir seine Herrlichkeit, seinen Charakter, sein Wesen verstehen. Aber was Jesus sucht, ist Zeugen. Ein Zeuge ist eine sehr, sehr wichtige Person in einem Gerichtsverfahren. Wenn Sie vielleicht einen Unfall gesehen haben oder eine Straftat, dann sind Sie für den Richter oder für den Staatsanwalt oder für den Rechtsanwalt eine sehr, sehr wichtige Person. Denn ein Zeuge unterscheidet sich von anderen Personen darin, dass er etwas gesehen hat, dass er etwas erlebt hat. Jesus sucht Zeugen. Ich denke, das ist mein Problem, das ist unser Problem, dass es uns so geht wie Hiob. Hiob sagt das in Kapitel 42, Gott, ich hatte von dir immer nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Wir brauchen ein Erlebnis, wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich habe noch ein Foto mitgebracht von Dajudin. Dajudin ist ein Imam gewesen in Togo. Und wir haben eigentlich ein Schaf an ihn verloren, ohne es zu wissen. Das war eine Afrikanerin, die nicht auf dem Papier war. Deswegen wusste ich das nicht. Hat sich unsterblich in ihn verliebt. Und dann hat er gesagt, du kriegst mich nur, wenn du Muslima wirst. Und wie die Liebe so stark ist, hat sie sich dann entschieden, Muslima zu werden, hat ihm 3 Kinder geboren. Aber das Gute ist ja, Jesus vergisst uns nicht. Jesus geht uns immer hinterher. Also hat sie sich wieder entschieden, Jesus zu folgen und hat ihn immer wieder zum Gottesdienst eingeladen. Und dann kam er tatsächlich das allererste Mal in seinem Leben, ein Imam kam in unseren Gottesdienst. Und dann hat er auf mich gewartet, um hinterher noch mit mir ein Gespräch zu haben. War auch nicht so einfach für mich, weil ich habe zwar da meine Taktiken, aber es hat ihn nicht überzeugt. Und nächsten Sonntag kommt er wieder. Ich halte wieder die gleiche langweilige Predigt wie jeden Sonntag. Und er kommt nach vorne und möchte sein Leben Jesus geben. Und da dachte ich, na, dem fühle ich mal auf den Zahn. Und habe ihn dann so gefragt und ihm in die Augen geschaut. Und glaubst du denn, dass Jesus Gott ist? Aber natürlich. Und dann sage ich, wie konntest du denn das wissen? Das haben wir doch gar nicht besprochen letzte Woche. Und dann sagt er, das hat mir der Heilige Geist diese Woche offenbart. Gott möchte uns transformieren. Mittlerweile hat er ein neues Hobby. Sie sehen ihn hier bei unserer Straßenevangelisation. Er predigt mit mir Jesus auf der Straße. Und sein Lieblingsthema ist immer die Gnade Gottes. Und danach gehen wir immer Haram essen bei McDonald's. Und dann hat er mir dann gesagt, Mario, ich habe jetzt einen neuen Freund, das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat letztens sogar zu mir gesprochen. Er hat gesagt, geh nach Lomme in deine Stadt, wo du Imam warst, und predige das Evangelium. Und mir ist so die Klappe runtergefallen, weil Lomme in Togo, das ist, da sind über 90% radikale Muslime. Und ich sage, hoffentlich hast du auch wirklich die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Und dann ist er erst geflogen zu seinem Vater nach Accra. Und dann haben die Buschtrommeln das schon verkündet in Lomme, dass er da hinkommen würde. Und dann haben sie ihn angerufen, haben gesagt, Surah al-Baqarah, Ayat 191, schlimmer als ein Mörder ist der, der seinen Glauben verlässt. Einen Schritt in unsere Stadt und du bist ein toter Mann. Ja, und dann hat er dann hinterher, nach seiner Reise hat er mir dann erzählt, Pastor Mario, hatte ich doch ein bisschen Angst gehabt. Und dann hat er aber so eine Liebe gespürt vom Heiligen Geist, ist nach Lomme geflogen, hat dort Jesus Christus verkündet, er ist nicht gesteinigt worden und 4 Muslime haben ihr Leben Jesus gegeben. Gott offenbart uns sein Wesen, seine Liebe, so dass wir es verstehen. Aber wir brauchen diese Transformation. So wie es in Jesaja 6 heißt, wo der Prophet sagt, es war in diesem Jahr, in dem König Usia starb. War ein schwieriges Jahr für Israel. König Usia war ein gottesfürchtiger König. Niemand würde wissen, wer jetzt kommt. Es war eine Staatskrise. Es war ein schwieriges Jahr. Aber in diesem Jahr, schreibt der Prophet Jesaja, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Er hat diese Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er erlebt diese Transformation. Er weiß auf einmal, wer Gott ist. Und er weiß auf einmal, wer er selbst ist. Er sagte, Gott, erbarme dich, denn ich bin unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und auch ich habe unreine Lippen. Und der Heilige Geist kommt, ein Engel kommt und reinigt seine Lippen. Und er hört zum ersten Mal die Stimme Gottes. Wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, Herr, sende mich. Wenn Gott verstehbar gemacht werden soll, dann brauchen wir eine Transformation. Dann brauchen wir diese Identitätsveränderung, Zeugen zu sein. Leute zu sein, die etwas mit Gott erlebt haben, um Gott sichtbar zu machen. Wir waren einmal mit unseren Jugendlichen in Schwerin. Und da haben wir eine wunderbare Stelle gefunden, unseren Straßengottesdienst zu machen. Wir haben so 2 Lautsprecher mit Batterie gehabt und haben uns so mitten in die Plattenbauten gestellt. Süden, Norden, Westen, Osten, nur Plattenbauten. Und dann haben wir so voll aufgedreht und gesagt, Jesus ist der Herr. Ja, das hat so richtig schön geschallt. Und alle Atheisten in Schwerin wussten auf einmal, wer Jesus ist. Ja, aber die waren nicht so gut auf uns zu sprechen. Und dann kam dann so ein kleiner 12-jähriger Junge, der kam zu mir rotzfrech, baute sich so vor mir auf und sagte, sind Sie auch einer von den blöden Christen da hinten, die so einen Krach machen? Ich sage, ja. Dann hat er gesagt, wenn Sie glauben, dass es einen Gott gibt, dann kann Ihr Gott Ihnen sagen, wie meine Schule heißt. Wow, das war eine Herausforderung. Und dann fing ich so an zu überlegen, wie kannst du diesem 12-jährigen Jungen jetzt beibringen, dass das pädagogisch nicht so wertvoll ist, wenn Gott mir sagt, wie seine Schule heißt. Und während ich so darüber nachdachte und gebetet habe, dann floss diese Liebe Gottes durch mein Herz für diesen rotzfrechen Jungen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal erlebt haben. Sie haben für Leute gebetet, die Sie nicht mögen. Und Sie haben auf einmal dieses Erlebnis, Gott mag die Leute, die Sie nicht mögen. Wow. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie was? Also ich sieze immer Leute, auch wenn sie 12 Jahre sind. Wissen Sie was? Wir können uns da auf die Parkbank setzen und wir können ja mit Gott sprechen und vielleicht sagt er was über Ihr Leben. Sagt er, okay. Und sein kleiner Bruder hinterher. Und dann haben wir zusammen gebetet. Oder ich habe gebetet und dann habe ich gesagt, und Gott segne diesen jungen Mann und vor allen Dingen, wenn er zu Hause sich vorbereitet auf seine Hausaufgaben, auf seine Klassenarbeit, dass dieses schwarze Brett vor seinem Kopf weggenommen wird und dass er nicht immer wieder diesen Satz denkt, ich bin zu dumm und hilf ihm auch in der Schule, wo seine Klassenkameraden immer sagen, du bist blöd, wir mögen dich nicht und dann unterbricht er mich und sagt, woher wissen Sie das? So wie Sie das gerade gebeten, genauso ist das bei mir zu Hause in meinem Kopf und genau das ist das, was meine Klassenkameraden immer zu mir sagen. Und da sage ich, ich wusste das nicht, aber Gott kennt Ihr Leben und Gott kennt Ihr Herz. 5 Minuten später vertraut er sein Leben Jesus an. Und danach tippt mir der kleine Bruder auf die Schultern und sagt, und jetzt beten Sie für mich. Wir brauchen eine Transformation. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott, so wie Hiob, so wie Jesaja, um Gott sichtbar zu machen, um Gott verstehbar zu machen. Denn wir leben in einer komplexen Welt mit Fragen, die wir nicht beantworten können. Ich kann mich an einen Weihnachten erinnern, ich bin mit meiner Frau shoppen gewesen und mein Telefon klingelt und mein Freund ist dran und sagt, Mario, kannst du bitte kommen? Ich habe gerade unser kleines Baby, 3 Monate alt, mich zum Schlafen gelegt und ich komme, um mein Baby zu wecken und plötzlicher Kindstod, mein Baby ist tot. Kriminalpolizei ist schon da. Kannst du nicht kommen, kannst du nicht beten, dass Gott unser Baby auferweckt von den Toten? Natürlich bin ich gefahren. Natürlich habe ich gebetet. Aber Gott hat in diesem Abend unser Gebet nicht erhört. Die Mutter kam von einer Dienstreise, hat geschrien vor Schmerz. Es war meine schlimmste Nacht als Pastor. Und so viel Hoffnungslosigkeit. Und alles, was du sagst, jeder wohlgemeinte Trost, ist wie Windhauch, wie Lumpen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Sie können nicht die Antwort finden auf den Schmerz, auf die Probleme, auf die Fragen, die Menschen heute haben. Und es war dann so ungefähr um Mitternacht und Gottes Geist sprach zu uns, das, was ihr jetzt von der Erde aus nicht erklären könnt, das könnt ihr nur vom Himmel her verstehen. Und sie hat natürlich noch gebraucht, aber heute ist sie wieder Lehrerin. Sie haben ein 5. Kind bekommen. Sie sind die Stützen und Säulen in unserer Gemeinde. Wir brauchen dieses Erlebnis von Hiob. Wir brauchen dieses Erlebnis von Jesaja. Eine Transformation, dass wir Gott sichtbar machen in einer Welt, wo wir menschliche Antworten nicht haben auf die komplexen Fragen unseres Lebens. Und genauso haben auch die Apostel gepredigt. Ich habe mal eine kleine Tabelle gemacht, die berühmtesten evangelistischen Predigen Predigten in Apostelgeschichte. Und ich suche mir mal hier die Schöpfungsbotschaft aus in Apostelgeschichte 14, wo der Apostel Paulus zu den Götzenanbetern predigt. Und so eine banale Predigt wie: der Gott, der sich euch sichtbar gemacht hat und hat euch gute Ernten geschenkt und euch fröhliche Herzen gegeben. Nicht wahr? Man, haben so ordentlich Wein angebaut und vielleicht denken sie, wow, was für eine banale Predigt. Gott liebt uns. Gott schenkt uns fruchtbare Zeiten. Aber ich war letztens bei uns im Bonner Loch, das nennen wir unser Treffpunkt für die Obdachlosen. Und ich sprach mit einem Obdachlosen, ob er denn glaubt, dass es Gott gibt und ob er sich für sein Leben interessiert. Und er sagt, 100%. Und ich sage, wow, wie kommt das? Ja, sagte er, wollte bei einer Bushaltestelle übernachten. Da war eine Bank, eine von der Bushaltestelle, und dann wollte er so sein Lager einrichten. Und unter der Bank sieht er eine volle Aldi-Tüte. Wow, er guckt sich um, ob der Halter, hätte ich beinahe gesagt, der Eigentümer, noch da wäre, und ist niemand da, und er spinkst so hinein, guckt sich nochmal um und dann untersucht er die Tüte und dann nur seine Lieblingssachen, sein Lieblingskäse, sein Lieblingswurst, sein Lieblingsbrot und ganz viel Bier. Ne? Und seitdem weiß ich, dass Gott mich liebt. Wow. Gott möchte verstehbar werden durch sie. Durch mich. Vielleicht sind Sie heute Morgen hier und Sie sagen, Sie kennen mein Leben nicht. Sie kennen nicht meine Brüche in meinem Leben. Sie kennen nicht mein begrenztes Leben, mein schwaches Leben. Gott würde niemals jemand wie mich gebrauchen. Möchte ich Ihnen noch eine letzte Geschichte erzählen. Wir haben bei uns in der Evangelischen Allianz, wir haben ja sogar heute Allianzgottesdienst. Heute predigt in meiner Kirche ein FEG-Pastor. Ne? Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ne? Sie müssen heute einen Pfingstpastor ertragen und unsere Gemeinde hat einen FEG-Pastor. Bei uns geht es wahrscheinlich besser. Und wir haben in der Allianz in Bonn haben wir eine sehr gesegnete Zusammenarbeit mit 16 verschiedenen Gemeinden. Und wir haben auch einen Arbeitskreis zusammen. Wir haben das Rotlichtviertelteam. Das sind meine Heldinnen. Das sind Frauen, die gehen jeden Freitag, gehen die zum Straßenstrich mit Tee, mit Kaffee, mit belegten Brötchen, mit Keksen. Einfach den Prostituierten zu zeigen, ihr seid Menschen, ihr habt Würde. Natürlich beten sie, dass Prostituierte aus dieser Sklaverei herauskommen. Und eines Tages geschah es, war eine Frau bereit, aus dem Menschenhandel auszusteigen. Sehr gefährliche Situation. Und wir arbeiten zusammen mit einer Organisation, die heißt Solvodi. Das ist eine Organisation, die Prostituierten wieder eine Hoffnung und eine Zukunft gibt in ihrem Ursprungsland. Und dann rief mich die damalige Leiterin von der Prostituiertenarbeit an, eine sehr rigorose Frau, am besten nicht widersprechen. Und sie rief mich an und sagte, Pastor, unsere Gebete sind erhört worden. Endlich eine Prostituierte will aussteigen. Aber Solvodi kann sie erst in 3 Tagen aufnehmen. Ich brauche jetzt, und zwar jetzt, hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Ich brauche jetzt eine Familie, die eine Prostituierte 3 Nächte Obdach gibt, aber es ist sehr gefährlich. Okay. Dann habe ich also meine ganze Gemeinde durchtelefoniert und dann habe ich gesagt, hallo, hier spricht der Pastor Mario, möchtest du gern deine Familie, eine Prostituierte aufnehmen, 3 Nächte, aber es ist sehr gefährlich. Und dann habe ich immer die gleiche Antwort bekommen. Nein, danke. Nein, danke. Und dann war dann eine Frau, verheiratete Frau, 4 Kinder, und sie hat sie genommen. Und die Prostituierte ist heute, dient sie immer noch dem Herrn. Es ist ein Wunder geschehen. Und es ist eine andere Geschichte, aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte. 3 Monate später, nachdem wir diese Frau wieder reintegriert haben in ihre Ursprungsfamilie, kommt diese Mutter in mein Büro. Zufällig muss sie irgendwas unterschreiben lassen von meiner Sekretärin. Und ich sehe sie zufällig und ich sage, kommst du noch mal ganz kurz in mein Büro? Ich muss dich unbedingt was fragen. Und dann sagt sie, was ist denn so wichtig? Und dann sage ich, du warst die Einzige, die bereit war, aus unserer Familie diese Prostituierte zu nehmen. Und ich möchte wissen, warum. Und dann fängt sie an zu weinen. Und sagt sie, Pastor Mario, du kennst meine Geschichte nicht, oder? Mein Vater hat mich 3 Jahre lang sexuell missbraucht, von meinem 5. bis zu meinem 8. Lebensjahr. Und mein Leben war in 1000 Scherben. Mit 18 bin ich Jesus persönlich begegnet. Er hat mein Leben wieder zusammengestellt und ich bin jetzt glücklich verheiratet, 4 Kinder. Aber als du mir von dieser Prostituierten erzählt hast und als ich sie dann getroffen habe und als ich in ihre Augen geschaut habe, da wusste ich, welchen Schmerz sie hatte. Und nur ich konnte ihr helfen. Und ich möchte sie heute ermutigen, wenn sie heute Morgen hier sitzen und sagen, ich bin zu schwach, ich bin zu begrenzt, mein Leben ist zu zerbrochen, dass ich Zeugin oder Zeuge sein kann für Jesus, dann möchte ich sie ermutigen, Gott gebraucht sie, gerade wenn sie schwach sind. Das sagt Paulus, er spricht von diesem Geheimnis, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark in meinem Leben. Ich würde gerne, dass wir nochmal ganz kurz unsere Augen schließen. Und ich möchte gerne für die beten, die heute vielleicht sagen, ich bin zu zerbrochen, ich bin zu schwach, um Gott zu dienen, um ein Zeugin, ein Zeuge Jesus zu sein, dann möchte ich gerne gerade Sie heute segnen mit dieser Ermutigung, mit dieser Hoffnung, dass Gott die Schwachen gebraucht. Vater Gott, so danke ich dir, Herr, für diese fantastische Gemeinde. Danke dir für jeden Einzelnen, der hier sitzt und der heute sagt, Herr, hier bin ich, Herr, so wie Jesaja. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Transformiere mich, mach mich zu deiner Zeugin, mach mich zu deinem Zeugen, damit Gott verstehbar wird in meiner Familie, bei meinen Kollegen, in meiner Schule, in meiner Uni. Gebrauche mich hier, Herr, hier bin ich, Herr. Der Herr segne sie, der Herr behüte sie, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über ihnen und der Herr schenke ihnen Frieden. Amen.